Geht's euch? Schön, gut geht's euch. Das ist sehr, sehr gut. Wer hat denn zu Hause schon geschmückt? Wir fangen hier an. Da sind schon ein paar. Sehr schön. Die Adventszeit beginnt. Ganz da hinten auch schon jemand. Klasse. Genau. Der erste Adventssonntag. Die großen Vorbereitungen gehen los. Als der Frank mich gefragt hat, Hilde, magst du noch mal predigen, habe ich mich gefreut. Das ist immer spannend. Ich habe mich gefreut, weil das ist eine Ehre, hier vorne sein zu dürfen und mit euch über Gottes Wort zu sprechen. Und es ist überhaupt ein Privileg, in Gottes Haus dienen zu dürfen. Starten wir. Ich nehme bewusst dieses Wort, diesen Titel für mich, Jüngerin. Ich bin seit, habe eben nochmal nachgerechnet, über 20 Jahren eine Jüngerin von Jesus, folge ihm nach. Und was in meinem Herzen so von Anfang an war, ich wollte ihm das Beste geben. Ich wollte, dass mein Leben komplett ihm gehört. Ich wollte, dass er sich freut über mein Leben. Und wenn ich mal vor ihm stehe, dass er sagt, gut gemacht, Hilde. So mit den Jahren merke ich, es ist gar nicht so einfach. Neben den vielen Gedanken, die das normale Leben mit sich bringt, die jeder von uns hat, so dieses ganz normale alltägliche Leben zu bewältigen, treiben mich oft viele Gedanken um. Zum Beispiel, ist es heute Zeit, mich zurückzuziehen, neue Kraft zu tanken? Oder ist es an der Zeit, meine Bedürfnisse, meine Wünsche zurückzustellen und dem anderen zu dienen? Sollte ich jetzt eine Entscheidung treffen? Sollte ich warten? Sollte ich heute Abend zum Lobpreis gehen, in die Gemeinde? Oder ist es richtiger, in der Familie zu sein? Kennt ihr solche Gedanken? Das sind nur so ein paar Fragen, ja? Oder, genau, ja. Oder ein anderes Thema, ne? Das Thema Gebet. Habe ich in der Sache genug gebetet? Wir haben vor einigen Wochen für jemanden gebetet, der eine neue Arbeitsstelle gesucht hat. Und da war große Freude und das wurde hier richtig gefeiert. Die neue Arbeitsstelle war da, der Arbeitsvertrag unterschrieben. Und nach drei Wochen war die Arbeit schon wieder verloren. Wir beten für Kranke. Der eine wird gesund, der andere leidet weiter unter Schmerzen. Das sind Themen, die mich bewegen, die mich umtreiben, die mir immer wieder auch sagen, Jesus, ich frage Jesus, bin ich richtig? Bin ich auf dem richtigen Weg? Sie beunruhigen mich, ja? Oder dann denke ich, oh, so, ich will so ihm ganz gehören. Und der Vers aus Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Das war immer so über meinem Leben. Und dann denke ich, ich erlebe so wenig Übernatürliches. Ich erlebe so wenig Wirken Gottes in meinem Leben. Und darum geht's bei dieser Predigt. Ich habe den Titel der Predigt natürlich, übernatürlich. So lebe ich natürlich oder lebe ich übernatürlich? Lebe ich natürlich und übernatürlich oder lebe ich natürlich, übernatürlich? Spannend. Und da wollen wir mal zusammen gucken, was die Bibel dazu sagt. Und ich möchte mit uns zum Anfang beten. Jesus, wir sind heute Morgen hier. Du hast uns gerufen. Wir sind deine Jünger. Wir lieben dich und wir wollen dir folgen. Wir wollen dir Freude machen für das Opfer, das du gegeben hast. Das zurückgeben, was wir können. Du kennst unsere Herzen. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir unsere Herzen so weit wie möglich heute Morgen auch aufmachen können. Weil wir verstehen, dass du der Gott der Liebe bist. Und wenn du zu unserem Herzen sprichst, es nachher immer besser wird. Und so laden wir dich ein, uns zu lehren heute Morgen, laden wir dich ein, uns zu korrigieren oder einfach zu bestätigen und zu sagen, alles gut, sei entspannt. Und dass wir verstehen, neu verstehen, was es heißt, dir nachzufolgen. Danke, danke für dein Wort. Amen. Gut, da legen wir mal los. Natürlich, übernatürlich. Und dann können wir die nächste Folie nehmen. Ich habe jetzt mal natürlich ganz kurz mit aufgenommen, aber natürlich brauchte ich eigentlich natürlich gar nicht erklären. Natürlich wissen wir, was natürlich ist. Aber ich lese mit uns mal den Vers. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Das sagt Jesus. Ne? Worin unterscheidet ihr euch? Also, wenn wir schauen, wenn wir unsere Leute im Umfeld anschauen, die sind genauso freundlich, die sind genauso herzlich zu jemandem, sie können verschenken, sie spenden, sie beten zum Teil sogar. Sie machen so vieles, genauso wie wir. Und Jesus sagt, wodurch unterscheidet ihr euch? Er impliziert da rein, dass es mehr gibt, ne? Dass es etwas gibt über das Normale hinaus. Übernatürlich. Ich würde, oder nochmal gerade, natürlich ist das, was wir tun können, aus uns heraus. Einfach so, wie wir sind, mit unserem Charakter, mit unseren Gaben, das mal ganz kurz definiert. Beide Definitionen, auch übernatürlich, möchte ich bewusst sagen, jetzt, das ist eine Definition, die jetzt predigtbezogen ist, weil übernatürlich könnte man ganz vielfältig definieren, aber für uns heute Morgen möchte ich sagen, übernatürlich würde ich bezeichnen all das, was ich nur durch ihn tun kann oder was nur in ihm, er in mir, mit mir bewirkt. Ich habe da einen Bibelvers. Ich möchte aber zuerst mal einfach ein paar Dinge aufzählen. Wenn ich in die Runde frage, was ist übernatürlich? Was würdet ihr als übernatürlich ansehen? Dann könnten wir anfangen, hier unser Lobpreis. Ne? Ein Lied, das tief berührt. Ein Lied, das tief ins Herz geht. Ein Lied, das neu die Liebe Gottes offenbart. Das ist schon übernatürlich. Ein Gebet ist übernatürlich. Es ist übernatürlich, wenn ich plötzlich, ich sage wirklich plötzlich, eine Liebe für jemanden bekomme, den ich kaum kenne, weil Gott mein Herz geöffnet hat. Ja? Es ist übernatürlich, wenn durch Gebet jemand geheilt wird. Es ist übernatürlich, wenn jemand sein Herz für Jesus öffnet und gerettet wird. Das ist übernatürlich. Das sind Wunder, die wir erleben. Ja? Und das ist einfach klasse. Das ist toll. Etwas, was auch übernatürlich ist, deshalb habe ich diesen Vers rausgenommen, sage ich, ist echte Vergebung und Versöhnung. Jesus sagt, selbst wenn er 7-mal am Tag gegen dich gesündigt hat und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun, sollst du ihm vergeben. Sollst du ihm vergeben. Und wenn wir das Herz dahinter verstehen, Gott geht's um Beziehungen. Und er hat angefangen, ne, erstmal die Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Das ist uns allen weitestgehend bewusst, dass er alles getan hat, am Kreuz für uns gestorben ist, dass er alles vorbereitet hat und wir dieses Geschenk nur annehmen brauchen, dass Beziehung zum Vater wiederhergestellt ist, dass wir den Vater erkennen, dass wir verstehen, dass ein Gott, der mich liebt, dass ein Gott, der für mich ist, dass ein Gott, der mich geschaffen hat und dass ein Gott, der in alle Ewigkeit mit mir leben möchte. Das hat er zuerst gemacht, das können wir so annehmen. Und genauso möchte er, dass Beziehungen untereinander gut werden. dass Beziehungen untereinander gut sind. Und da ist wirklich ein Schlüssel, dieses immer wieder vergeben. Da sind Leute, die dich ärgern, die dich nerven, die wo du sagst, oh, jetzt reicht's langsam. Ich weiß, fällt mir gerade so spontan ein, meine Kinder, die haben sich so gerne gefoppt. Und die Kleine, die Juliane, die ist dann immer zum Sebastian, oh, Entschuldigung. Und er war dann irgendwann so genervt und hat gesagt, hey, wenn du dich nicht änderst, deine Entschuldigung kannst du irgendwo hinstecken, aber das reicht mir nicht mehr. Irgendwann werden wir manchmal müde zu vergeben. Irgendwann sagen wir, nee, es reicht. Aber hier steht 7-mal am Tag. Hoho, 7-mal, wenn eine Person 7-mal zu mir kommt. Ja, das ist Gott total wichtig, dass Beziehungen in Ordnung kommen, dass Dinge nicht zwischen uns stehen. Und jetzt haben wir Weihnachten vor der Tür, ne? Das Fest der Familie. Deswegen habe ich den Punkt auch so gewählt. Wir könnten ja viele Punkte rausnehmen, was übernatürlich ist. Aber ich finde, Vergebung ist so dieser Kern immer wieder. Vergebung ist das, wo es einfach wieder möglich wird, dass Liebe fließen kann. Und wenn Unvergebenheit ist, da ist da wie eine Mauer. Und wir haben Weihnachten vor der Tür. Und die Weihnachtslieder starten. Gestern Abend beim Zähneputzen Radio eingeschaltet. Da waren schon die Weihnachtslieder. Und ich denke, manche Lieder, die drücken so viel Sehnsucht aus, ja, so viel Wunsch nach Hause kommen, nach zu den Lieben kommen, nach Annahme, nach Gemeinschaft, nach beieinander sein. Und die Realität ist oft so anders. Die Realität ist, dass Leute sagen, nee, ich fahre nicht mehr nach Hause. Ich möchte nicht mehr enttäuscht werden. Da sind Mauern aufgebaut worden. Da ist Missverständnis, da ist viel Leid. Und umso größer, glaube ich, diese Sehnsucht nach diesem Fest der Familie, nach dem Ort, wo man Liebe erfährt. Ich habe dann bei der Vorbereitung an Josef mich erinnert. Josef aus der Bibel im Alten Testament, der von seinen Brüdern so gehasst wurde, dass sie ihm den Tod gewünscht haben. Und er wurde verschleppt und er wurde verkauft nach Ägypten. Und er war getrennt und genau er hat dieses auch erlebt, dass er beraubt wurde seiner Familie. Er wurde beraubt seines Vaters, der ihn liebt. Er konnte nicht mehr zu der Familie zurück. Der Ort, der eigentlich der Ort war, wo er Annahme erlebt, wo er Bestätigung erlebt, wo er zu Hause sein kann, wo er einfach weiß, hier gehöre ich hin. Und dessen wurde er beraubt und er musste in die Ferne. Und er war ein besonderer Mann. Er war jemand, wo ich immer wieder nachgedacht habe, wow, das ist ein Maß an Vergebung, was er da lebt. Das ist übernatürlich. Das ist etwas, was man so nicht kann. Und die Geschichte kurz zusammengefasst. Er war dann in Ägypten. Er hat da viel Leid erlebt. Und der ist auf dem Weg geblieben. Er ist nie irgendwie dann verbittert geworden. Er hat nie gesagt, oh, jetzt reicht's mir. Und jetzt nehme ich mir, was ich will. Und jetzt boxe ich mich hier durch. Sondern, oder werde zum Dieb oder. Sondern er ist diesen Weg Jesus treu nachgefolgt. Und dann kommen ja die meisten von uns kennen das, dann war die Hungersnot und die Brüder kommen nach Ägypten, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und da beginnt neu ein Prozess in Josef. Er erkennt die Brüder sofort und er ringt, er weint, der ganze Schmerz, der da war, der kommt wieder hoch. Und er vergibt. Er vergibt seinen Brüdern, die so böse mit ihm mitspielen wollten. Und er sagt dann, Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch am Leben zu erhalten, für eine große Rettung. Gott hat mich vor euch hergesandt. Wer nochmal die ganze Geschichte nachlesen will, 1. Mose 45, um euch am Leben zu erhalten, für eine große Rettung. Jetzt für uns. Die Brücke zu uns. ich weiß nicht, in welcher Familie einfach alles nur super ist. Ihr freut euch auf Weihnachten und es ist alles super und ihr wisst, es wird schön werden. Bei uns in der Familie ist es nicht so. Bei uns in der Familie, wenn ich jetzt einfach mal kurz erzählen kann, ich war die erste von den Geschwistern, die Jesus persönlich angenommen hat. Und dann kamen meine Brüder dazu und eine Schwester. Aber eine Schwester, für die bete ich ja, oder wir alle beten für sie schon so lange, aber sie ist so verhärtet in ihrem Herzen. Sie ist jemand, die einfach nicht vergeben kann. Sie weiß die Dinge, die schief liefen in der Kindheit. Und sie hat eine Mauer aufgebaut, die unerreichbar ist. Und das ist so heftig geworden, dass sie auch keinen Kontakt mehr mit meiner Mutter haben will. Also das ist richtig krass. Und ich sehe fast jeden Tag, wie meine Mutter darunter leidet. Und wir beten und wir wissen, sie wurde eingeladen jetzt für Weihnachten wieder. Und wir wissen, sie hat noch nicht mal geantwortet. Wir gehen von aus, sie wird nicht kommen. Also da sind Schmerzen in Familien. Da sind Dinge, die nicht gut laufen. Oder ich kenne auch Jahre bei uns, wo es so schwierig war. Da war man froh, dass die kleinen Kinder da waren. Ne? Da kann man sich so schön ablenken, wenn Kinder da sind. Ne? Das ist dann Leben und das ist dann entspannt und die freuen sich über die Geschenke und man kann die komische Zeit, weil man nicht miteinander klarkommt, überbrücken. Alles nicht so ideal. Ne? Alles nicht so das, wo man denkt, boah, ich freue mich echt auf Weihnachten. Aber jetzt für uns, für dich und mich, wie Josef. Vielleicht hat Gott uns gerettet, vielleicht hat Gott uns gerufen, dass wir vorangehen, dass wir da sind, dass wir einen Weg bahnen und gucken, was ist möglich. Vielleicht schenkt Gott Übernatürliches, dass Dinge sich verändern, dass wir nochmal ins Gebet gehen und sagen, Jesus, hast du was Neues vor dieses Jahr Weihnachten? Wir könnten ja auch mit derselben Null-Erwartung wie im letzten Jahr in das Weihnachtsfest dieses Jahr gehen. Aber wir können auch sagen, Gott, wenn du mich gebrauchen willst, dann will ich ein Friedensträger sein. Wenn ich derjenige sein kann, dass Dinge sich verändern, dass Wege wieder gebahnt werden, dass Menschen wieder aufeinander zugehen, dann hilf mir bitte, dann leite mich. Wie der Josef, er war vorbereitet, er hatte ein vorbereitetes Herz. Und ich merke auch bei meiner Schwester, die Älteste, die so fern ist, innerlich und äußerlich auch mir gegenüber. Also es sind kleine Dinge, die sie dazu bewegen, Kontakt abzubrechen. Sie hat zum Beispiel meine Kinder in Australien besuchen wollen und dann hat mein Sohn nicht sofort geantwortet. Das war für sie Grund, abzubrechen. Also das ist so schwierig, da kann wirklich nur Gott helfen. Und trotzdem habe ich mich entschieden, ich will da dranbleiben und ich will nicht aufgeben und ich will weiter dafür beten, weil Gott tut Wunder. Gott ist derjenige, der Menschen zurückbringen kann und wieder vereinen kann. Und Gott ist Familie so, so wichtig. Ja? Okay. Also vielleicht ist das ein Punkt, wo wir übernatürlich etwas bewegen können in unseren Familien. Gut. Okay, das war so ein kleiner Ausflug, Weihnachten. Zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen ist wie so eine unsichtbare Grenze. Wann überschreite ich die? Ich habe uns mal 3 Tipps aufgeschrieben, wo ihr vielleicht mal gucken könnt, ob der ein oder andere für euch hilfreich ist. Der erste Tipp, der ist sehr bekannt, sehr normal. Den kennt ihr in- und auswendig. Ich habe den schon hunderte Male gehört. Und trotzdem, er ist so wichtig. Deshalb sage ich das. Gottes Wort immer besser kennen und verstehen lernen. Ich habe hier eine Bibel. Und dieses Verstehen, da ist ein Gott, der zu uns Menschen gesprochen hat. Gottes Wort, sagen wir zur Bibel. Und es ist einfach so ein Schatz, diese Bibel zu haben. Jesus sagt, ich bin das Wort und das Wort wurde Fleisch. Und dieses Verstehen, wow, Gott spricht zu mir. Gott ist derjenige, der sich öffnet für mich. Er ist kein ferner Gott, kein Gott, der Distanz halten will, sondern ein Gott, der nahe ist. Und in Sprüche 4,4 steht, da sagte mein Vater zu mir, nimm dir meine Worte zu Herzen, befolge meine Gebote und du wirst leben. Ich habe den Vers gewählt, nimm dir meine Worte zu Herzen. Es ist immer eine Sache, dass das Wissen hier oben ist, es ist eine andere Sache, bis es im Herzen ist. Ins Herz rutschen lassen, verstehen, was bedeutet das, was will Gott mir sagen, was ist sein Wesen, was erkenne ich am Charakter von ihm, wie ist er mit Menschen umgegangen in der Bibel. Es gibt da so viel zu entdecken und deswegen immer besser kennen und verstehen lernen. Das möchte ich euch einfach nochmal ans Herz legen, dieses Wort Gottes lieben zu lernen. Ja? Da sind auch ganz viele praktische Dinge drin, ne? So, tu das, tu jenes nicht, das hilft dir. Also es schult uns auch. Ein Pastor, ein Prediger, der international unterwegs ist, das möchte ich einfach kurz erwähnen, der kam von der Konferenz, war im Aufzug zurück zu seinem Zimmer und im Aufzug ist eine Dame. Und die fragt, darf ich mit Ihnen aufs Zimmer gehen? Und er sagt sofort nein. Und dann hakt sie nach und sagt, oh, ich müsste nur mal ins Bad gehen. Nein. Und da ist mir so bewusst geworden, ein geschultes Herz geht erst gar nicht mehr diese falschen Wege. Wenn man Gottes Wort nicht kennt, ist man viel mehr am Überlegen. Da könnte man ja denken, oh, will Gott mich gerade mal beschenken? Ja, also ganz viel könnte man denken, ja. Aber sie haben das erkannt, er hat es erkannt. Nee, da ist eine Versuchung vor der Tür. Und das Wort Gottes sagt, nein, lass dich nicht darauf ein, auf die Frau, die verführen will. Okay, deshalb, Gottes Wort, immer besser kennen und lieben lernen. Der zweite Punkt, zweiter Tipp. Gott persönlich nachfolgen, Jesus persönlich nachfolgen. Jesus sagt in Johannes 21, 22, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Das sagt er zu Petrus. Und da, über den Vers habe ich auch ganz viel nachgedacht. Es war die Situation, dass der Petrus nach seiner Verleugnung von Jesus vor der Kreuzigung, Jesus war gekreuzigt, war auferstanden, die Jünger wussten aber nicht, was ist jetzt mit uns. Die sind wieder fischen gegangen und dann fragt Jesus ihn dreimal, liebst du mich? Und er ist ganz unsicher, ja. Er war von Anfang an so gestartet, ja Jesus, ich folge dir nach. Er hat seinen Ruf gehört und er war immer voller Leidenschaft und Hingabe, ne. Und hat sein Versagen erlebt, dass er ihn verleugnet hat. Dann fragt Jesus dreimal, ne. Und dann sagt Jesus, folge du mir nach. Petrus hat gefragt, was ist mit dem Jünger da hinter uns? Und dann sagt Jesus, was geht dich das an? Folge du mir nach. Da ist mir so bewusst geworden, dieses individuelle Nachfolgen, dieses persönliche Nachfolgen. Vielleicht war der Petrus einfach unsicher und dachte, oh, da habe ich vielleicht einen Kumpel an meiner Seite und wenn der das gleiche Schicksal hat wie ich, dann können wir uns zusammentun. Ich weiß es nicht, steht jetzt nicht da, ob er unsicher war, aber ich könnte es mir vorstellen, von all dem, was er durchlebt hatte, war er auch unsicher. Oh, bin ich noch ein guter Jünger? Folge ich Jesus noch gut nach? Und dann sagt Jesus, folge du mir nach, was der andere sagt, geht dich nicht. Oder nee, so, was geht dich das an, so rum. Und da ist mir so deutlich geworden, Jesus hat etwas ganz Spezielles für jeden Einzelnen von uns. So individuell er uns geschaffen hat, so individuell die Gaben von jedem sind, so individuell jeder ist in seinem Wesen und in dem, was er erlebt hat, so individuell ist auch der Auftrag, den er mit uns hat. Und deshalb, jetzt ist das auch toll. Ne? Es ist auf der einen Seite, denke ich, oh Markus, ich kann jetzt nicht dich fragen, was soll ich da tun? Ich kann mich auch nicht hinter dem Markus verstecken. Der Markus macht das nicht, dann mache ich das auch nicht. Aber andererseits ist es auch toll, dass jeder von uns eine einmalige Aufgabe, einen einmaligen Auftrag von Jesus bekommen hat. So geht er mit uns um. Und das ist Klasse. Okay. Ich möchte jetzt den Satz ergänzen, Jesus persönlich nachfolgen und seine leise Stimme im Herzen suchen. Und seine leise Stimme im Herzen suchen. Das sagt der Jesaja. Der Herr, Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr, Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen und bin nicht zurückgewichen. Der Jesaja war in einer sehr schwierigen Situation. Er war derjenige, der Gottes Wort zum Volk bringen sollte, dass das Volk wieder umkehrt. Und die waren gar nicht nett zu ihm. Die waren nicht so nett wie ihr. Ihr hört mir hier jetzt zu. Ihr werft keine Tomaten. Ihr bleibt freundlich. Aber er wurde richtig angegriffen. Ne? Die haben ihn geschlagen. Die haben ihn getreten, ihn bespuckt. Sehr erniedrigt. Und dennoch sagt er, Gott ist mein Beistand. Er ist mein Rechtsanwalt. Er ist an meiner Seite. Er geht mit mir. Und Gott rede zu mir, ich öffne mein Ohr und ich möchte den Müden ermutigen. Und ich will gehorsam sein. Wow. Wow. Das ist einer, von dem wir uns echt das abgucken können. Das ist klasse, der Jesaja. Gottes Stimme hören ist, finde ich, nicht immer einfach. Ne? Manchmal dann suche ich lange. Warte lange. Im Nachhinein merke ich, dass Gott mein Herz noch verändern musste, dass ich Dinge loslassen musste, neue Perspektiven erkennen und so weiter. Also so, dann ist es ein Prozess, bis ich weiß, okay, das ist das Richtige zu tun. Und manchmal ist es eine leise Stimme, die wir direkt erkennen, aber die wir auch auf Seite drücken können. Haben die meisten von uns wahrscheinlich schon mal erlebt. Plötzlich ist da ein Gedanke und ich kann darauf eingehen und eine Entscheidung treffen oder ich kann sie wegtun. Und da denke ich, das ist so diese Würde und den Respekt, den der Heilige Geist uns gegenüber zeigt, dass er nicht sagt, du musst, sondern wenn du möchtest, du kannst diese freie Entscheidung immer lassen, diese Freiheit, das tun zu können. Wir sind also keine gesteuerten Roboter, ferngesteuert vom Himmel, sondern der Heilige Geist lebt in uns und er spricht leise. Und wir können darauf eingehen und wir können es überhören. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller machen. Nee, das war jetzt cool. Tipp 2. Der dritte Tipp, dann machen wir weiter. Die nächste Folie, Schritt für Schritt, zum Ziel und aufgeben ist keine Option. Ich möchte uns ermutigen, dran zu bleiben, weil es gäbe so viele Gründe, aufzugeben. Ich könnte sagen, ich habe jetzt schon 20 Jahre für meine Schwester gebetet, das bringt nichts mehr. Oder ich habe für den Kranken gebetet und da passiert nichts. Oder das habe ich erlebt, nee, das mache ich nicht mehr, ich ziehe mich zurück. Es gäbe so vieles, wo wir sagen, okay, an dem Punkt mache ich nicht mehr weiter. An dem Punkt habe ich genug probiert. Das war's. Nee, aufgeben ist keine Option. Deshalb ein paar Situationen von Jesus. Da war auch nicht immer alles perfekt. In Markus 8 lesen wir, dass die Jünger ihm einen Blinden gebracht haben. Und er hat angefangen, für den Blinden zu beten und fragt dann, siehst du was? Und dann sagt er, ich sehe die Menschen wie Bäume umherwandeln. Also das war noch nicht so ganz perfekt. Jesus ist dran geblieben und er hat weiter gebetet, bis er sehen konnte. Oder in seiner Heimatstadt, da lesen wir, dass er nur wenige Wunder tun konnte. In Matthäus 17 gibt es eine Stelle, wo der Vater eines an Epilepsie erkrankten Sohnes zu ihm kommt und sagt, hilf meinem Sohn, er wirft sich auf den Boden und er hat so viele Schmerzen und es geht ihm nicht gut und ich leide da sehr drunter, wie es ihm da geht. Kannst du helfen? Ich war schon bei deinen Jüngern, die haben nichts machen können. Jetzt kommt zum Chef. Und dann ist Jesus ja auch so ein bisschen unwirsch und sagt, ihr habt noch nicht mal Glauben, so groß wie ein Senfkorn. Wann versteht ihr es? Aber die Jünger geben nicht auf. Das ist der entscheidende Punkt. Die Jünger, die werden gemaßregelt, sie werden wieder zurechtgebracht und sie gehen weiter und sie geben nicht auf. Gut. Wir hätten noch so ein paar Beispiele, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Was ich sagen möchte mit der Predigt heute Morgen: Gott leitet uns. Gott möchte mit uns Schritt für Schritt weitergehen. Und wenn Dinge dich beunruhigen, wenn Dinge dir Unfrieden bringen, wenn du denkst, boah, bin ich richtig, bin ich falsch, er gibt Sicherheit. Und auf der anderen Seite auch Mut machen, mehr zu erwarten. Also ich wünsche mir so viel mehr. Ich wünsche mir so, dass ich Gottes Wirken in meinem Leben einfach viel, viel öfter erleben kann. Dass wir das sehen, was Gott in mir und durch mich tun will in der Welt. Weil wir sehen so viel Not, so viel Zerbrochenheit, so viele Menschen, die leiden, ob an Geist, Seele und Leib. Und ja, und Jesus möchte sie alle retten. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Natürlich, übernatürlich. Wir leben in dieser Spannung. Und ich glaube, es wird immer so sein, dass wir mal natürlich sind, mal übernatürlich, dass beides immer wieder in unserem Leben sein wird. Und trotzdem ermutige ich uns, lasst uns danach streben, mehr übernatürlich zu wirken, mehr übernatürlich unterwegs zu sein, zu gucken, Gott, was willst du heute mit mir machen? Was willst du durch mich tun? Wie der Jesaja, der das so gebetet hat, öffne mir das Ohr. Und vielleicht hast du heute Morgen gemerkt, da ist ein Bereich, wo ich aufgegeben habe, wo ich gesagt habe, nee, da gehe ich nicht mehr weiter und ich an den Wegrand gesetzt habe. Vielleicht hast du heute Morgen Neumut und sagst, ich will da dranbleiben. Aufgeben ist keine Option und ich will das erleben, was Gott für uns, für mich, für uns, für meine Familie, für mein Umfeld geplant hat. Ich habe hier den Vers Matthäus 11, 29, den kennt ihr so. Passt mal auf, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Kurz, hat mir nicht mehr so viel gesagt. Und ich habe mehr so gedacht, ach, das ist für die Leute, die mal erschöpft sind, die können sich immer zu Jesus setzen und mal wieder auftanken und dann geht's wieder weiter. Aber in der englischen Bibel, da ist viel mehr beschrieben und dann dachte ich, wow, das ist so, ja, das bringt das alles so zusammen, was ich so an Beispielen gebracht habe. Ich lese euch mal vor. Bist du müde? Bist du durch den Wind? Ausgebrannt von Religiosität? Komm zu mir. Ich helfe dir, davon wegzukommen und dein Leben wird wieder gesund werden. Ich zeige dir, wie du echt Erholung nehmen kannst. Gehe mit mir und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es tue. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade kennen. Ich würde dir nichts Schweres oder Krankmachendes auferlegen. Bleibe in Gemeinschaft mit mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Das Fettgedruckte ist von mir erhoben und ich fand das so klasse. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade kennen. Das macht es so wieder so attraktiv. Das macht es so, nimmt uns raus aus der Schwere oder wo man denkt, oh, ich habe so viel zu tun und jetzt will Jesus das auch noch von mir. Überhaupt nicht. Ganz anders. Er hat ein Leben in der Freude, in der Leichtigkeit, in der Freiheit und in seiner Gnade für uns geplant. Und das ist so besonders. Das ist so, wo ich dachte, wow, das will ich. Danach strecke ich mich aus. Ich sehne mich danach. Und wir könnten unten ergänzen, bleibe in Gemeinschaft mit mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben und übernatürlich, weil er wird dann Dinge durch uns tun. Wir werden verändert. Er wird einfach uns gebrauchen können zu dem, wozu er uns geschaffen hat. Und er hat einen Riesenplan mit uns. Ein letzter Satz. Wenn Gottes Wirken in unserem Leben sichtbar ist, wie geht's uns dann? Ich bin dann einfach nur glücklich. Mir fehlt da nichts anderes mehr. Ich freue mich so sehr, Gottes Wirken erlebt zu haben. Ich freue mich so sehr, wow, er hat mich erhört. Er hat geantwortet und das ist passiert und hin und her und das ist so, so besonders. Oder wenn jemand dann zu Jesus findet. Das ist so eine Freude und das wünsche ich uns allen, dass wir diese Freude immer mehr erleben können. Ja? Okay, gut. Ich möchte mit uns beten. So als Antwort auf die Predigt. Ihr könnt da einfach auch mal einen Moment für euch leise sein. Mal in euch reinhorchen, so wie das in der Predigt war, so die leise Stimme im Herzen. Jesus, danke, dass du jeden von uns kennst. Und es gibt nichts Schöneres, nichts Größeres, nichts Großartigeres, als dir nachfolgen zu dürfen. Dass du zu uns gesagt hast, folge du mir nach. Aber wir sind auch Menschen, wir sind einfach natürlich und Dinge passieren. Lehre uns. Lehre uns, darin zu leben, in deinem Rhythmus, im Rhythmus der Gnade, in deiner Liebe, in deiner Leichtigkeit und in deiner Freude. Danke für deine Liebe. Danke für dein Rufen. Danke, dass wir wissen, wo wir hingehen werden. Danke für die Zeit, in der wir leben. Amen.